wollte, dass die Liebe einzigartig ist. Als er starb, war ich 3 Jahre alt. Ich erinnerte mich nicht an ihn. Meine Mutter weinte, weil mir Bilder und Gerüche, seine starken Arme und piekenden Küsse fehlten. Sie gab sich Mühe, meinen Vater trotzdem lebendig zu halten und zeigte mir oft die Fotos ihrer Anfangszeit. In einem Garten, am Strand von Etretat, unscharf in einem Zugabteil 2. Klasse, auf einer Restaurantterrasse, an einem Brunnen in Rom, auf einem schönen Platz hinter dem Palazzo Mattei di Giove, in einem riesigen weißen Bett, wahrscheinlich morgens. Er sieht ins Objektiv, sie fotografiert. Er lächelt, er ist schön. Gérard Philippe in Der Teufel im Leib. Er wirkt verschlafen, glücklich, nichts kann ihm passieren. Mich gibt es noch nicht, nur den Anfang eines großen Liebesfilms. Sie erzählte mir von seinen Händen, von seiner zarten Haut, seinem warmen Atem. Sie erzählte mir, wie er mich ungeschickt in die Arme nahm, wie er mich wiegte. Sie flüsterte die Lieder, die er mir als Neugeborenem ins Ohr summte. Sie weinte um den Abwesenden, um die Stille. Sie weinte um ihre Ängste und ihr Weinen machte ihr Angst. Beim Betrachten der wenigen Fotos stellte sie sich seine heutigen Falten vor. Da, siehst du, seine Augen wären wie kleine Sonnen. Und seine Löwenfalte hier, die wäre noch tiefer geworden. Er hätte auch ein paar weiße Haare, da und da, er wäre noch schöner. Sie stand auf und rannte in ihr Zimmer. Als ich größer wurde, wünschte ich mir einen Bruder, zur Not eine Schwester, vielleicht auch einen dicken, kuscheligen Hund, aber meine Mutter blieb ihrer großen verlorenen Liebe treu. Und nicht einmal der betörende Charme des jungen Apothekers, er sieht aus wie ein Hollywood-Star, sagte man im Dorf, nicht einmal seine Präsente und Versprechungen konnten sie umstimmen. In jenem Sommer war meine Mutter beim Kapitel Lastenhefte und Verluste durch höhere Gewalt, bei Tabellen und Zahlen, bei Einwegverpackungen. In jenem Sommer musste ich sie abfragen. Ich war ihr Lehrer. Sie nannte mich ihren kleinen Mann. Sie fand, dass ich meinem Vater immer ähnlicher wurde. Sie war stolz. Sie liebte mich. Sie lächelte mich an und ich zerschnitt mir die Zunge beim Anlecken der vielen Umschläge, in die sie ihren Lebenslauf gesteckt hatte, wie in eine Flaschenpost. Sie griff nach meiner Hand. Sie küsste sie. »Tut mir leid mit dem Sommer, Louis. Sei mir nicht böse.« In jenem Sommer fuhren wir nicht in den Urlaub. Wir wohnten in Saint-Gain-en-Mélantois. Ein nichtssagendes Dorf, das jedem anderen glich. Eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert, Saint-Nicolas. Ein Pferdewettbüro, Le Croisé. Ein Supermarkt, Huit à Huit. Eine Bäckerei, Doucy. Ein Blumenladen, Rouge Pivoin. Ein Café du Centre. Ein anderes Café. Und noch ein drittes, in dem diejenigen gestrandet waren, die sich nicht mehr vorwärts bewegten. Angeblich war es Gift, das sie tranken und das sie ins Schwanken brachte. Dann erzählten sie von Schiffsreisen und Stürmen, die sie nicht erlebt hatten, aber an die sie sich dennoch erinnerten. Von Gespenstern. Von Orten, an denen sie gewesen waren, ohne sich je von hier wegzubewegen, um in einen Krieg zu ziehen oder ein Mädchen zu erobern. Einer von ihnen hatte mich eines Abends am Arm gepackt, als ich aus der Schule kam. »Eine Tonkinesin, Jungchen«, brüllte er. »Der Körper einer Göttin. Eine hinreißende Schlampe, oh ja. Eine Wilde mit Nachtaugen. Eines Tages packt es dich auch, Kleiner. Das mächtige Feuer, wenn dein ganzer Körper glüht.« Er hatte recht. Die Frauen ihrer Träume schwammen am Grund ihrer Gläser. Manche behaupteten, dass sich in ihren Gesichtern die Karten und das Leid der Länder abzeichneten, in denen sie nie gewesen waren. Saint-Gain-en-Mélantois. Gleich hinter den Kneipen standen die ersten Backsteinhäuser, deren Gärten sich wie eine Patchworkdecke bis zum Rhein der großen Rüben- und Getreidefelder ausbreiteten und die Sandwege, die bis zum Wald von Noyelles führten, wo die Jungen an den ersten schönen Tagen vor den Mädchen Männer spielten, indem sie mit ihren Karabinern auf Spatzen und Finken zielten, die Gott sei Dank schneller flogen als Schrot. Ein Dorf, wo jeder jeden kannte und wo vieles totgeschwiegen wurde, Wahrheiten wie Lügen. Ein Dorf, wo man tuschelte, dass der Schmerz der einen die Erbärmlichkeit der anderen beruhige. Wo das Fehlen von Zukunft traurige Gedanken aufkommen, Wut hervorbrechen und nachts Leute verschwinden ließ. Victorias Eltern hatten ein großes orange-rotes Backsteinhaus an der Straße nach Astin.